Redispatch.
Herzlich willkommen, mein Name ist Seraphim von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch, Folge Nummer 34. Und wir legen gleich los mit unseren Klassikern. Wo steht's denn gerade bei den Preisen auf den Energiemärkten? Und dort, aus Verbrauchersicht, erfreuliche Nachrichten. Die Terminmarktpreise für Strom sind weiter rückläufig. Für eine Lieferung für das Jahr 2024 muss man Stand heute knappe 150 Euro pro Megawattstunde bezahlen. Natürlich noch weit über dem, was vor der Krise war, aber natürlich weit unter dem, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Gleiche Tendenz sehen wir auf den Gasmärkten. Dort sind wir jetzt bei 56,59 Euro pro Megawattstunde. Nochmals 7 Euro weniger als vor 2 Wochen bei unserer letzten Folge. Und in die andere Richtung ging es allerdings bei den CO2-Preisen. Da ist es so, dass wir jetzt für die CO2-Preise 2024 über 100 Euro die Tonne liegen, und zwar genau bei 100,9. Also da gibt's eine Tendenz nach oben. Und die letzte Zahl, die wir am Anfang immer nennen, ist der aktuelle Gasspeicherstand. Dort liegen wir bei 71,5%, also weiter wird ausgespeichert, aber wir sind ja jetzt schon ja fast Richtung Ende Februar, also dort ist eine entspannte Situation für diesen Winter zu verzeichnen. Und ich habe es mir auch nochmal angeschaut, im Vergleich zu den letzten Jahren sind wir dort wirklich im obersten Bereich, was die Speicherfüllstände angeht, wenn man hier schaut, wie es eigentlich so am 22. Februar zum Zeitpunkt unserer Aufnahme aussieht.
Das heißt, wir kommen relativ entspannt aus dem Krisenjahr raus. Die Preise reduzieren sich weiter. Und die hohen Preise waren ja, wir haben es mit Christoph Maurer diskutiert, Anlass jetzt auch dafür, dass der Strommarktdesign angepasst werden soll. Und wir haben nach der Initiative aus der EU mit dieser Konsultation jetzt auch eine weitere Initiative, die in Deutschland gestartet ist. Wir haben im Koalitionsvertrag schon drinstehen gehabt, dass eine Plattform klimaneutrales Stromsystem seine Arbeit aufnehmen soll. Sie sollen das deutsche Strommarktdesign neu denken. Wie muss das gerüstet werden für die Zukunft? Genau, und das erste Treffen war jetzt letzte Woche.
Genau, am Montag ging's los. Große Runde mit Livestream aus dem BMWK. Viele prominente Player aus der Szene dabei. Und genau, die Plattform soll genau diese Fragen jetzt lösen, die wir auch letztes Mal adressiert hatten. Ganz konkret soll die Arbeit dieses Jahr abgeschlossen werden. Es soll 2 Berichte geben, einen Sommer- und Winterbericht. Und es ist so, dass hier vor allen Dingen die Inhalte in 4 Arbeitsgruppen erarbeitet werden sollen. Und es ist definiert auch die Schwerpunkte. Zum einen, wie lassen sich denn weiterhin erneuerbare Energien finanzieren, mit der Aussicht darauf, dass dann, wenn wir natürlich diese riesigen Kapazitäten haben, wie beispielsweise Photovoltaik, dann natürlich besonders niedrige Preise im Markt sind, wenn besonders viel von Photovoltaik eingespeist wird. Also hier die richtigen Investitionsanreize zu setzen. Dann das Thema, was machen wir, wenn eben kein Photovoltaik-Wind zur Verfügung steht. Also das heißt Backup-Kapazitäten, vor allen Dingen natürlich Gaskraftwerke, perspektivisch Wasserstoffkraftwerke. Wie können die angereizt werden, hier rechtzeitig die Investitionen, dass die getätigt werden. Und wir haben es auch in so einem nachgehakt Folge, die Flexibilität, die ja im System vorhanden ist, was wir auch in vielen Studien schon untersucht haben. Aber wie kriegen wir wirklich, dass die Stromnachfrage flexibilisiert wird rechtzeitig und dann auch diese Flexibilität genutzt wird? Und dann noch die Frage hinsichtlich, ja, was ist eigentlich das oder die richtige Größe für Marktzone. Wir hatten das Thema Market Split bis hin zu Nodal Pricing. Auch das wird unter dem Stichwort Lokalität entsprechend untersucht. Und wir hatten ja die Motivation dafür schon ausgeführt. Einerseits natürlich nichts Neues. Wir wissen, ein System, was nur auf Erneuerbaren fußt, muss genau diese Fragestellung, die ich eben genannt habe, adressieren, aber natürlich auch, und das hat man ja im Konsultationsverfahren gesehen, geht es auch darum, sich hier zu wappnen für neue Extremsituationen, wie wir sie letztes Jahr gesehen haben, vor allen Dingen aus Verbrauchersicht. Und da hat unser Minister Habeck gesagt, da erwartet er jetzt auch von der EU-Kommission relativ kurzfristige Anpassungen, um hier, ja, wie es so schön heißt, resilienter zu werden für solche Extremsituationen. Und diese langfristigen Fragestellungen, die werden dann im Nachgang adressiert. Also da wird man sich wohl etwas mehr Zeit lassen.
Eine sehr lang erwartete Nachricht ist vor 2 Wochen am 13.02. aus der EU gekommen. Die EU-Kommission hat jetzt endlich den Delegated Act, der definiert, was grüner Wasserstoff ist, verabschiedet. Wir hatten dazu schon eine Spezialfolge, unsere erste Nachgehakt-Folge mit Burkhard Hoffmann in Folge 11, in der wir den Entwurf schon diskutiert haben. Und nochmal zur Motivation, es ist jetzt einfach wirklich wichtig, was grüner Wasserstoff ist, weil in Zukunft nur noch grüner Wasserstoff genutzt werden soll. Und jetzt für die Projektierer ist es natürlich wichtig, welche Projekte kann ich oder ist mein Projekt mit der Elektrolyse, die ich hinstellen möchte, mit dem erneuerbaren Park, wird die wirklich auch grünen Wasserstoff produzieren? Wenn dem nicht so ist, dann haben die Projekte natürlich auch weniger Chancen, dann erfolgreich ihren Wasserstoff zu verkaufen.
Genau, und damals war ja in unserer Nachgehakt-Folge, wir haben lange darüber diskutiert, war ja relativ auch kompliziert, aber am Ende war es ja eigentlich auf 2 Punkte runtergebrochen. Es ging darum, dass der Strom aus erneuerbaren Energieanlagen kommen muss und dieser nicht nur aus irgendeiner Anlage kommen soll, sondern perspektivisch aus neuen Anlagen unter dem Stichwort Zusätzlichkeit und dann auch wirklich nur die Elektrolyse stattfinden soll, wenn diese Anlagen auch produzieren. Das war unter dem Stichwort Gleichzeitigkeit und das war natürlich noch die Frage, ab wann, wie genau und wie genau muss man es auch nehmen mit diesen Begrifflichkeiten und daher die Frage, ist dieses Grundsätzliche erhalten geblieben oder gab es jetzt nochmal Änderungen?
Das Grundsätzliche ist erhalten geblieben, also sowohl die Zusätzlichkeit als auch die Gleichzeitigkeit ist weiter so in dem DA. Aber was sich geändert hat, es haben sich die Übergangszeiten geändert. Also beispielsweise der Direktbezug, wenn ich ohne Netzanschluss einen Windpark baue und eine Elektrolyse daneben stelle, dann muss die ab 2028 wirklich neu gebaut sein. Also hier greift dieses Zusätzlichkeitsprinzip. Aber diese Übergangsfrist bis 28 hat sich jetzt eben verlängert. In dem ersten Entwurf hatten wir noch 2026 drinstehen. Genauso die Gleichzeitigkeit bis 2029 ist es in Ordnung, wenn die erneuerbaren Energieanlage und die Elektrolyse sich über den Monat ausgleichen. Danach muss es dann in der gleichen Stunde produziert und dann verbraucht werden.
Das heißt also, man lässt sich ein bisschen mehr Zeit, ist ein bisschen weicher von den Kriterien, was die Hochlaufphase angeht, damit jetzt zügig Investitionen getätigt werden. Aber im wirklichen zukünftigen System, wo man sagt, okay, da kommen die großen Mengen Wasserstoff, da will man dann auch ein bisschen schärfer werden, was Zusätzlichkeit und Gleichzeitigkeit angeht.
Genau, eine kleine Neuerung gibt es noch bezüglich der Zusätzlichkeit. Wenn ich eine erneuerbare Energieanlage über ein PPA mit meiner Elektrolyse verknüpfen möchte, dann kann ich als Alternative zu der Zusätzlichkeit ein weiteres oder ein anderes Kriterium anwenden und das besagt, wenn der Emissionsfaktor meines Strommix kleiner als 64,8 Gramm CO2-Äquivalente pro Kilowattstunde ist, dann brauche ich die Zusätzlichkeit nicht. Und das greift vor allem in Strommixen, wo viel Kernkraft drin ist, wie beispielsweise in Frankreich jetzt recht zeitnah auch.
Genau, also und natürlich das Systeme, die bis jetzt schon viele Erneuerbare hatten, die hatten auch in der alten Regelung schon noch den Vorteil über ihre Marktgebietsbereich mit den 90% Kriterium, aber jetzt eben über dieses klare CO2-Kriterium hinsichtlich Strommix wäre auch ein Kernenergiemix möglich, um grünen Wasserstoff zu erzeugen. Nach unserer Definition hier wäre es dann roter Wasserstoff, aber es gibt ja auch viele, die sagen, wir müssen weg von dieser Farbenlehre. Letztendlich geht es darum, dass es klimaneutral wird. Genau, und da ist dann halt immer die Diskussion gewesen. Zählt dann Kernenergie dazu oder nicht? Wollen wir es nur mit Erneuerbaren haben? Und nach der neuen Regelung wäre es eigentlich möglich, mit Erneuerbaren oder mit einem CO2-schwachen Strommix, in dem Fall dann auch mit Kernenergie.
Das heißt, dass der Delegated Act jetzt so in Kraft ist, das ist die Besonderheit bei diesen Delegated Acts, dass wenn die Kommission sie veröffentlicht, dann gelten sie. Der Rat und das Parlament haben jetzt allerdings nochmal 2 Monate, um den DA zu überprüfen und ihn dann auch abzulehnen. Und beim Parlament ist es vielleicht ein bisschen spannender, weil sie im September deutlich lockerere Regeln gefordert haben. Und hier gilt es jetzt abzuwarten, ob sie den DA so passieren lassen oder ob sie nochmal Einspruch erheben. Wenn sie Einspruch erheben, dann müssen sie den DA komplett ablehnen. Sie hätten keine Möglichkeiten, einzelne Aspekte zu ändern.
Passende Meldung gibt's vom Nationalen Wasserstoffrat. Wir hatten letztes Mal berichtet, dass der getagt hat und dass dann wohl in Kürze auch das ein oder andere Dokument zu erwarten ist. Und da ist jetzt eins rausgekommen, auch in den Shownotes verlinkt. Und zwar haben sie hier nochmal ihre Erwartung hinsichtlich des Wasserstoffbedarfs in Deutschland bis 2030 aktualisiert. Bislang ist man dort davon ausgegangen, dass man etwa 44 Terawattstunden im Jahr 2030 braucht, also 44 Terawattstunden Wasserstoff. Und diesen Bedarf haben sie jetzt nochmal deutlich erhöht mit dem Verweis auf den aktuellen Krieg und haben gesagt, okay, bis jetzt war da ja auch noch nicht enthalten der Wärmemarkt, das Thema Rückverstromung, aber auch der Ersatz von konventionellen Wasserstoff. Und jetzt kommen sie auf einen Wasserstoffbedarf im Jahr 2030 von 53 bis 90 Terawattstunden, natürlich eine erhebliche Spannweite. Und den einen oder anderen Punkt haben wir hier auch schon mal intern ein bisschen kritischer diskutiert. Aber hier einfach nur der Hinweis, es gibt dort ein neues Papier in den Shownotes verlinkt. Und die Kernmessage ist, der Krieg hat dazu geführt, dass man deutlich früher höhere Bedarfe an Wasserstoff sieht.
Wenn wir gerade beim Thema Wasserstoff sind, hier eine etwas exotische Meldung, ist auch schon ein bisschen älter, ich glaube 3 Wochen alt. Die Europäische Chemieagentur, also die European Chemicals Agency, hat einen Entwurf veröffentlicht, in dem sie Chemikalien verbieten möchte. Und bei diesen Chemikalien handelt es sich um Per- und Polyfluoralkylsubstanzen. Das sind Kohlenstoffmoleküle, bei denen die Wasserstoffatome durch Fluoratome ersetzt sind. Und das Besondere bei diesen langkettigen Kohlenstoffmolekülen ist, dass die sehr stabil sind. Die haben außergewöhnliche Eigenschaften, die sind nicht klebrig und sehr wetter- und witterungsbeständig. Deswegen sind sie auch in so Anwendungen wie Feuerwehrbekleidung, in medizinischem Equipment oft enthalten. Und es sind bis zu 5000 Substanzen, die in unseren Alltagsprodukte drinnen sind, die jetzt auf der Liste dieses Verbots stehen. Die andere Seite dieser guten Eigenschaften ist natürlich auch, dass sie dann sehr langsam abgebaut werden, sollten sie in die Umwelt gelangen. Und das ist auch der Grund, warum die EU das verbieten möchte. Und jetzt ist diese Nachricht auch in die Energiewirtschaft gekommen, hat hier für etwas Bewegung gesorgt, weil solche PFAS, also diese Polyfluoralkylsubstanzen, in Lithium-Ionen-Batterien, in Brennstoffzellen, aber auch in Elektrolyseuren drinnen sind. Bei der PEM-Elektrolyse ist es beispielsweise die Membran. Und der Nationale Wasserstoffrat hat hier auch schon eine Stellungnahme veröffentlicht, in dem sie aufzeigen, wie viel von diesen Substanzen in den Elektrolyseuren drinnen steckt, wie viel man benötigen würde, um die Ziele zu erreichen. Und jetzt ist die Frage, wird dieses Verbot so in dieser Strenge kommen oder wird dieses Verbot mit Ausnahmen dann noch ergänzt? Das Verbot soll außerdem schon 2026 bzw. 2027 in Kraft sein. Also das wird recht schnell. Wir diskutieren hier über die Mittelfrist.
Ja, eine Nachricht zum Thema Wasserstoff habe ich noch. Und zwar gibt es eine schöne neue Karte vom European Hydrogen Backbone oder genau gesagt von deren Initiative. Das ist ein Zusammenschluss von relativ vielen europäischen Energieinfrastrukturbetreibern, natürlich hauptsächlich Gas. Und die haben sich mal Gedanken gemacht, wie so eine Wasserstoffinfrastruktur auf der überregionalen Ebene aussehen sollte, um hier das Thema Klimaneutralität zu adressieren im zukünftigen Energiesystem, ist relativ bekannt und die letzte Version stammt vom September 2022 und hier gibt's eben jetzt ein neues Update, wo neue Projekte berücksichtigt werden, haben wir hier in den Shownotes verlinkt und zwei Punkte wurden dort ergänzt, die aus deutscher Sicht besonders interessant sind. Also es gibt noch mehrere Punkte, die ergänzt wurden, aber aus deutscher Sicht entspannt ist, dass hier eine weitere Pipeline zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik eingerichtet wurde. Zwar geht es darum, dass man hier Gebiete mit hohem Potenzial für die Wasserstofferzeugung in Norddeutschland und im Baltikum über die Tschechische Republik dann in die großen Verbrauchsschwerpunkte Richtung Süddeutschland legen möchte, also hier die Verbindung schaffen will. Und genau, das ist eine Neuerung in der aktuellen Karte. Und des Weiteren wurden auch die jüngsten Projekte mit Common Interest, die PCI-Anmeldung der deutschen Übertragungsnetzbetreiber, hier entsprechend berücksichtigt in Bezug auf Wasserstoff. Und die Entwicklung im nationalen Netzentwicklungsplan 2022 bis 2032 hier in den Einklang gebracht mit dem, was in der Karte dann dargestellt ist.
Unser Strommarktdesign soll geändert werden, aber auch unser Gasmarktdesign. Es geht darum, wie Wasserstoff oder auch zukünftig defossilisierte oder klimaneutrale Gase in dieses Gasmarktdesign integriert werden können. Und dazu möchte die EU ihre Gasrichtlinie und die EU-Gasversorgung novellieren. Dazu hat schon vor 2 Jahren, ich glaube Ende 2021, die EU-Kommission einen Vorschlag gemacht. Das hat auch recht hohe Wellen geschlagen. Es ging da auch um das Unbundling, also wer baut die Wasserstoffstruktur auf und wer betreibt sie dann am Ende. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, hier ein recht striktes Unbundling durchzusetzen. Jetzt hat das EU-Parlament seine Position festgelegt und sie plädieren für eine lockere Regelung. Sie sagen, dass dieses Unbundling nicht ganz so hart greifen soll oder eigentlich gar nicht greifen soll, wie die Kommission vorgeschlagen hat. Das heißt, die Gasnetzbetreiber können dann sowohl das Gasnetz als auch die Fernnetzbetreiber bzw. Verteilnetzbetreiber dürfen dann beide Netze besitzen. Außerdem sagen sie, dass die Beimischung des Wasserstoffs ins Gasnetz möglich sein soll und der Aufbau des Wasserstoffnetzes auch über die Gasnetzentgelte finanzierbar sein soll. Vom Prozess her eigentlich wie immer, die EU-Kommission schlägt was vor, dann legt der Rat und das Parlament ihre Positionen fest. Und danach einigen sich diese beiden Institutionen. Das heißt, wir warten jetzt noch auf den Rat und danach gibt es den Trilog. Und dann am Ende werden wir hier auch bei dem Gasmarkt eine neue Regelung haben.
Ja, ein Thema, was letztes Jahr sehr viel in den Medien hoch und runter diskutiert wurde und auch zwischen den einzelnen Parteien, das war das Thema Verbrenner aus. Und da gab es jetzt eine entsprechende Abstimmung im EU-Parlament und es wurde dann in den Medien betitelt mit Verbrenner aus oder Verbrenner AD. Also jetzt ist es sozusagen beschlossen und ist vielleicht nicht ganz präzise. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, geht es eben darum, dass Neuzulassung von PKWs und leichten Nutzfahrzeugen ab 2035 emissionsfrei sein müssen. Das würde eben für neue Autos ab 2035 den Einsatz von sogenannten E-Fuels eben nicht mehr ermöglichen, weil dort dann ja auch lokal am Auto eben noch CO2-Emissionen entstehen. Aber zum Beispiel könnte man ja auch noch einen Verbrenner mit Wasserstoff entwickeln und betreiben, weil der hätte ja dann auch keine Emissionen. Aber faktisch führt es wohl eben zum Verbrenner aus im herkömmlichen Sinne. Und es gibt wohl noch ein paar Ausnahmen für so Kleinstflotten, für solche Marken wie Ferrari, dass die dann eventuell dann noch weiter betrieben werden können. Genau. Aber da ist jetzt wohl das letzte Wort gesprochen und man wird sich wohl darauf einstellen, dass ab 2035 dann bei PKWs und leichten Nutzfahrzeugen keine neuen mehr in den Markt kommen, die noch auf einem klassischen Verbrennermotor Motor entweder mit Benzin, was dann eh weg ist, oder mit E-Fuels betrieben werden.
Springen wir von der EU-Ebene auf die nationale Ebene. Da hat vor wenigen Tagen Habeck am virtuellen Produktionsgipfel zur Stärkung von Energiewendetechnologien teilgenommen. Und da hat letztes Jahr ein Stakeholder-Prozess stattgefunden, in dem Akteure aus der PV, aus der Windbranche, aber auch aus der Stromnetzbranche diskutiert haben und gesagt haben, was denn jetzt nötig ist, um hier diese Branchen zu stärken und auch die Produktion wie gewünscht hochzufahren, den Ausbau dieser Produktionskapazitäten. Ne? Die DENA hat dann diesen Stakeholder-Prozess begleitet und einen Bericht veröffentlicht mit den wesentlichen Punkten. Und das BMWK hat jetzt ein Eckpunktepapier aufbauend auf diesen Bericht veröffentlicht, in dem es seine Prioritäten formuliert. Also es gibt uns quasi jetzt einen Ausblick, was das BMWK in diesem Jahr angehen möchte. Und das ist ganz interessant, wenn wir auf die Punkte schauen. Der erste Block ist die Finanzierung. Da werden Maßnahmen angesprochen, wie der Industriestrom, der kommen soll. Es wird überprüft, ob Tax Credits möglich sind, nach dem amerikanischen Vorbild, wie wir sie jetzt aus dem IRA kennen, den Inflation Reduction Act. Und es sollen Superabschreibungen kommen. Hier wird angekündigt, dass das Finanzministerium schon jetzt im ersten Quartal 2023 mal einen Vorschlag unterbreiten wird. Als zweites Themengebiet haben sie die Risikoabsicherung durch den Staat genannt. Hier soll noch ein Instrument gefunden werden. Und das dritte Feld ist die Innovationsförderung. Hier ist interessant, man möchte wirklich die PV-Industrie in Deutschland wiederbeleben. Hierzu soll eine Durchführbarkeitsstudie erstellt werden und nach Innovationen und nach Möglichkeiten für die deutsche Industrie gesucht werden, wie hier diese Branche wieder auf die Beine kommt. Ebenfalls soll die Initiative zur IPCEI PV unterstützt werden. IPCEI heißt ja ausgesprochen Important Project of Common European Interests. Und wir kennen das aus der Wasserstoffwelt. Auch das Thema Wasserstoff wurde zu so einem wichtigen Thema deklariert. Und es fließen, wenn so ein Thema dann diesen Titel erhält, auch dann sehr hohe Fördersummen aus der EU in Projekte.
Vielleicht eine kleine Ergänzung zum Thema Industriestrom. Wir hatten es ja auch ganz kurz mit Christoph Maurer andiskutiert. Also es gibt ja schon sozusagen ein Produktkonzept bezüglich Industriestrom, wo bestimmte Offshore-Ausschreibungen reserviert sind für Industrie-PPAs mit einem Verhandlungspartner deutscher Staat dazwischen geschaltet. Aber das Thema kocht hoch. Es wird momentan wirklich überall diskutiert. Ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung hier in Bayern, wo hier aus dem Wirtschaftsministerium auch hier der eigene Vorschlag unter dem Stichwort Industriestrom präsentiert wurde, wo es darum geht, hier für 4 Cent letztendlich für eine relativ große Gruppe an Verbrauchern, an industriellen, aber auch an anderen gewerblichen Verbrauchern Stromverbrauch zu ermöglichen. Also ich glaube, das Thema wird uns auf jeden Fall die nächsten Wochen, Monate noch sehr stark beschäftigen.
Wir haben ein Beispiel dabei, wie die Gesetze jetzt wirklich in der Praxis greifen, ne? Nämlich im Osterpaket wurden erneuerbare Energien und die Technologien, die dazugehörigen, zum überragenden öffentlichen Interesse deklariert. Und jetzt hat erstmals in einem Landesgericht in Mecklenburg-Vorpommern diese Begründung hergenommen, um die Interessen Klimaschutz und Versorgungssicherheit über den Denkmalschutz zu stellen. Da ging es um eine Windanlage und das Landesamt für Denkmalschutz hat gesagt, gegen diese Windanlage sind wir, das passt hier nicht rein, aus Denkmalschutzgründen. Und das Gericht hat dieses Landesamt dann zurechtgewiesen und hat gesagt, nein, Klimaschutz und Versorgungssicherheit sticht hier.
Dann noch zwei kurze Meldungen zum Themenblock LNG. Und zwar ist die erste Ladung verflüssigtes Erdgas im Elbehafen von Brunsbüttel angekommen. Also auch dort sind jetzt die ersten LNG-Frachter vor Ort. Und zwar mit 137 Kubikmetern LNG. Das entspricht ungefähr 82 Millionen Kubikmetern regasifiziertes Erdgas. Und genau, es müssen jetzt hier noch ein paar Dinge in der Infrastruktur klar gemacht. Wo kommt das Erdgas her? Und zwar tatsächlich hatte das RWE in einem Vertrag mit den Vereinigten Arabischen Emiraten sich gesichert und dort fließen jetzt sozusagen die ersten Lieferungen und zwar mit der Abu Dhabi National Oil Company. Und eine weitere Meldung, die auch relativ hochgekocht ist, betrifft Rügen. Und zwar war es so, dass man jetzt hier in die Planung gegangen ist, hier einen entsprechenden LNG-Terminal in der Ostsee vor Rügen zu installieren und dann mit einer entsprechenden Pipeline von 38 Kilometern dann dieses Erdgas dann nach Lubmin anzulanden. Und genau, in Rügen macht man sich jetzt dann Sorgen, dass dann diese Tanker sichtbar sind von der Insel und dass das dann tourismusschädlich ist. Und da entsprechend werden jetzt hier ja Anhörungen durchgeführt und auch ja die Bürgermeister protestieren jetzt erstmal dagegen. Also auch hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und ist ein Thema, was relativ stark in den Medien war.
Als letzte Nachricht haben wir ein ganz schönes Beispiel dabei, wie Elektroautos netzdienlich geladen werden können. Nicht nur geladen, sondern auch einspeisen. Hier geht es um bidirektionales Laden. Wir haben hier auch an der FFE sehr schöne Projekte zu. Hier in der Nachricht geht es um eine Zusammenarbeit zwischen Sonnen und Tennet. Sonnen hat ein virtuelles Kraftwerk aus 11 Fahrzeugen gebildet und diese 11 Fahrzeuge stützen jetzt das Übertragungsnetz von Tennet. In zweierlei Hinsicht. Zum einen bieten sie Primärregelleistung an und sorgen dafür, dass die Frequenz im Netz stabil bleibt. Also sind quasi so die erste Antwort auf Frequenzschwankungen. Und zum anderen stimmen sie auch ihre Lastspitzen ab, also laden nicht alle gleichzeitig und ziehen es über längere über längere Ladezeiten. Dieses virtuelle Kraftwerk wird durch Sonnen betrieben und Sonnen beteiligt die Haushalte dann auch an dem Geschäftsmodell. Im nächsten Schritt sollen jetzt aus diesen 11 Fahrzeugen 5.000 Fahrzeuge werden. Und diese 5.000 Fahrzeuge, so sagen sie, würden dann in Summe 80 Megawatt Primärregelleistung bereitstellen können. Und zum Vergleich, Tennet hat einen Gesamtbedarf von 170 Megawatt. Was recht beachtlich ist, dass man auch schon mit so wenigen Fahrzeugen dann schon so große Wirkung erreichen kann.
Ja, hier der vielleicht kleine Werbeblock zu den NFFE-Energietagen, wo wir auch solche Themen sehr genau diskutieren werden, vor allen Dingen am ersten Tag beim Unity-Tag, wo eben unsere Projektpartner im Projekt Unity, unter anderem zum Beispiel Tennet, hier genau berichten, welche Use Cases wie umgesetzt werden, aber eben auch die andere Seite vorhanden ist mit den entsprechenden OEMs, den großen OEMs aus Deutschland, die dann darstellen, wie das technisch konkret umgesetzt wird, wie damit auch aus Akteurssicht Geld verdient werden kann.
Okay, super. Wir sind am Ende angekommen. Wir hoffen, wir konnten euch wieder ein bisschen einen Service bieten. Und wenn es euch gefallen hat, wenn euch der Podcast was bringt, gerne bewerten auf allen Plattformen, eine Bewertung dalassen. Da freuen wir uns drüber. Und ja, ich würde sagen, haben wir wieder was gelernt.
Haben wir wieder was gelernt.